HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Oliver Glab. Guten Abend.
Autofahren, Autofahren.
Dieselskandal, Fahrverbote und die Herausforderung Elektromobilität. Und dann kommen auch noch die Strafzölle. Also die deutsche Autoindustrie, die befindet sich in Turbulenzen.
Auto auf der Autobahn.
Es gibt ja nicht nur den Umbruch bei den Antriebssträngen hin zur elektrischen Mobilität, sondern wir haben auch die Vernetzung des Fahrzeugs. Das Fahrzeug wird immer mehr eine Internet-Device, Software, wird die ganze Innovation im Fahrzeug bestimmen.
Mit dem Umbruch zur E-Mobilität gehen wir davon aus, dass Arbeitsplätze in Deutschland verloren gehen, nämlich im Saldo 114.000 bis zum Jahr 2035.
Ich kam zur Welt und habe festgestellt, ohne Mobil geht man sehr viel.
Egal bei welchem Hersteller und egal in welcher Fahrzeugkategorie, das ist der große Hit, der SUV. Ein Wagen, der nach dem Prinzip funktioniert, größer, teurer und schneller.
Mein erstes Wort war Auto, das zweite war Dü-Dü. Die große Liebe, die ich nie vergesse.
Wenn die Bundesregierung, BMW, Daimler und VW keine Radikalkur in Richtung Zukunftsfähigkeit und Umstieg auf alternative Antriebe verordnet, werden diese in wenigen Jahren nur mehr ein Nischendasein als Hersteller für Oldtimer-Ersatzteile spielen.
Getriebeschaden.
Autofahren, Autofahren.
Der Motor der Wirtschaft, das Gaspedal der Mobilität und die Kühlerfigur von Status und Selbstbewusstsein. Das alles und noch viel mehr ist bei uns in Deutschland das Auto. Nach wie vor der Star in den Augen sehr vieler Menschen, die sich fortbewegen wollen. Am hellsten strahlen die Sterne und anderen Embleme der in Deutschland beliebten Automarken jedes zweite Jahr auf der Internationalen Automobilausstellung in Frankfurt. Aber jetzt, kurz vor dem offiziellen Beginn der aktuellen IAA am morgigen Donnerstag, schaut die deutsche Autoindustrie auf Schlieren und Risse in der Windschutzscheibe und würde vielleicht am liebsten die Augen zukneifen angesichts vieler greller Scheinwerfer, die sich auf sie richten. Oder auch die Ohren verschließen vor den vielen durchdringenden Hubtönen. Denn immer mehr Menschen sehen im Auto die Bremse im Kampf gegen den Klimawandel. Umweltverbände fordern deshalb das Aus für Benziner und Diesel, das Aus für den SUV, das Aus für Autos in den Städten. Die Automobilbranche weiß zwar, dass sie umsteuern muss, aber wie und wohin, das hat sie noch nicht in ihre Navigationssysteme einprogrammiert. Und auch die Politik tut sich beim Lenken erkennbar schwer. Totalschaden? Die Automobilindustrie vor dem Crash? Das fragt heute Abend der Tag in HR2 Kultur. Und er fragt auch, wohin, genauer gesagt, in welche Zukunft das Auto an sich fahren wird und mit welchem Airbag. Die Ausstellungsfläche der IAA ist im Vergleich zum vorigen Mal im Jahre 2017 um 16% geschrumpft, also um fast ein Fünftel. Denn viele der früheren Aussteller haben abgesagt oder präsentieren sich auf kleinerem Raum, weil ihnen der Besuch einer Messe wie der IAA mehr Kosten verursache als Profit einbringe, sagen sie. Dafür allerdings, so berichtet unser Messereporter Roman Warschauer, werden diejenigen Menschen, die gegen die Autoindustrie und ihr Geschäft protestieren, in diesem Jahr buchstäblich mehr Raum einnehmen als je zuvor.
Proteste oder Kundgebungen vor den Toren der IAA. Das gab es in den vergangenen Jahren immer wieder. Meistens waren diese Proteste aber überschaubar groß. Anders wohl diesmal. Vor allem am ersten Besucherwochenende sind große Kundgebungen angekündigt. Proteste, die der Verband der Autoindustrie als Veranstalter der Messe nicht ignorieren kann. VDA-Präsident Bernhard Mattes sagt deswegen:
Ich habe die Initiative ergriffen und ich habe gesagt, okay, wenn es hier kritische Einstellungen zur individuellen Mobilität, zum Automobil, zu unserer Industrie gibt, dann möchte ich das gerne diskutieren. Nicht übereinander, sondern miteinander reden. Und wir werden in Dialogforen, Bürgerbeteiligung, Mitbeteiligung der NGOs, also der Verbände, die sich an diesen Demonstrationen beteiligen, genau über diese Fragen, individuelle Mobilität der Zukunft, wie gestalten wir die, sprechen.
Am Donnerstag etwa soll es einen Bürgerdialog außerhalb des Messegeländes geben, unter anderem mit Automanagern und Politikern. Im Konferenzteil der IAA gibt es zudem eine Diskussionsrunde zwischen dem VDA-Präsidenten und zwei Vertreterinnen von Fridays for Future. Aus Sicht der IAA-Veranstalter soll individuelle, aber nachhaltige Mobilität auf der Messe im Vordergrund stehen.
Ladies and Gentlemen,
the ID3.
Volkswagen etwa wird auf seinem Stand zunächst nur Elektroautos präsentieren, vor allem den neuen i3 genannten rein elektrischen Kompaktwagen. Jürgen Stackmann, VW-Vertriebsvorstand, sieht darin einen wichtigen Schritt für den Konzern. In einem VW-eigenen Video sagt er:
Wir schlagen jetzt ein drittes Zukunftskapitel mit dem ID auf, wo es darum geht, unseren eigenen Mobilitätsfootprint zu dekarbonisieren, auf Null zu setzen. Da wollen wir hin, 2050.
Unter anderem auch Mercedes, Audi oder Opel werden neue E-Autos zeigen, die auch tatsächlich zu kaufen sind. Den Kritikern der Autoindustrie geht das alles aber nicht weit genug. Für Jürgen Resch, Geschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, setzt die deutsche Autoindustrie noch immer zu sehr auf den Verbrenner.
Hier feiert die deutsche Automobilindustrie eine irre Leistungsschau, und zwar von Fahrzeugen, die Welt wirklich nicht mehr braucht. Immer größere, immer schwerere und schmutzigere SUVs kommen jetzt auf die Straße.
E-Autos auf der einen Seite, Riesen-SUVs mit Dieselmotoren auf der anderen. Jürgen Pieper, Autoanalyst vom Frankfurter Bankhaus Metzler, hält diese Strategie für schizophren und sie sei auf Dauer nicht durchzuhalten, sagt er.
Ich glaube, es ist an der Zeit, dass man sich von einer ganzen Reihe von Modellen doch mal irgendwann verabschiedet und sagt, die wollen wir schlicht nicht mehr bauen, auch wenn der Kunde sie vielleicht noch haben will, weil wir nehmen das ernst mit dem Umweltbewusstsein. Und diese Botschaft, die ist, also diese wirklich ehrlich gemeinte Botschaft, die ist in der Tat noch nicht da.
Die IAA 2019 könnte ein Wendepunkt sein. Spätestens in 2 Jahren wird man sehen, wie ernst es die Autohersteller tatsächlich mit dem Klimaschutz gemeint haben und ob die IAA 2019 den Durchbruch für das E-Auto gebracht hat.
Soweit der Blick unseres Reporters Roman Warschauer auf die internationale Automobilausstellung 2019, die morgen offiziell eröffnet wird. Wie ernst es die Organisationen meinen, die am Rande der IAA protestieren, das lässt sich unter anderem an einer Aktion ablesen, die für Sonntag geplant ist. Da will nämlich eine von ihnen, das Bündnis Sand im Getriebe, die Zugänge zur IAA blockieren und dadurch den Rand, an dem sie demonstriert, zu einer Grenze, zu einer Barriere machen zwischen der IAA und der Außenwelt. Allerdings hat es noch vor dem offiziellen Beginn der IAA bereits eine persönliche Begegnung über diese Grenze hinweg gegeben, und zwar ein Streitgespräch zwischen VW-Chef Herbert Diess und der Sprecherin von Sand im Getriebe. Sie nennt sich Tina Velo, ein Pseudonym, mit dem sie sich vor tätlichen Angriffen schützen will, die ihr schon des Öfteren angedroht worden seien. Mit Tina Velo bin ich jetzt verbunden. Guten Abend.
Guten Abend.
Was haben Sie sich denn versprochen von Ihrem Gespräch mit dem VW-Chef?
Also tatsächlich habe ich mir gar nicht so viel versprochen. Ich fand es ein faires Angebot von der Taz, uns zum Streitgespräch einzuladen. Und tatsächlich war es schon auch mein Anliegen, unser Anliegen als Sand im Getriebe, die vermeintlich grüne Klimaschutzstrategie von Volkswagen ein bisschen zu demaskieren und zu zeigen, was eigentlich dahinter steht. Zu zeigen, dass die schöne Elektroautomobilität, die Herr Diess da überall in allen Talkshows aller Länder propagiert, nicht ganz so grün ist, wie er sich das vorstellt.
Wie meinen Sie das? Was ist vermeintlich an der, wie Sie sagen, grünen Strategie der Autokonzerne wie VW?
Also in dem Beitrag wurde das ja auch schon angedeutet. Es ist eben so, dass es Flottengrenzwerte gibt pro Hersteller, und für jedes Elektroauto, was produziert und verkauft wird, kann quasi ein anderes Auto mit Verbrennungsmotor produziert werden, was die doppelte Menge des Grenzwerts ausstößt, weil nämlich Elektroautos als mit 0 Gramm angegeben werden. Das ist schon die erste Lüge, weil natürlich Elektroautos bei der Produktion eine ganze Menge CO2 verursachen und auch der Strom in diesem Land alles andere als CO2 produziert wird, CO2-frei produziert wird. Und dann öffnet das quasi den Konzernen eben immer mehr große, schwere, dicke Autos zu bauen, gerne auch mit Verbrennungsmotor, und das ist das, womit sie dann auch das Geld machen. Deswegen sind diese Elektroautos einfach keine nachhaltige Strategie, weil am Ende nicht weniger Autos auf den Straßen sein werden und auch nicht besonders umweltfreundliche Autos.
Haben Sie gleichwohl etwas mitgenommen aus dem Gespräch mit der, ich sag mal, Gegenseite, einen Eindruck, einen neuen Einblick, eine überraschende Einsicht von der gegnerischen Position, irgendetwas, von dem Sie sagen, das habe ich in meinen Überlegungen bislang zu wenig berücksichtigt?
Also was ich tatsächlich sagen muss, also erstmal menschlich ist ja dies wirklich ein netter Kerl. Ja, das darf man ihn lassen, auch wenn er sich mir gegenüber ein bisschen hinterlich verhält, was absolut nicht notwendig ist. Und ich muss auch sagen, ich glaube, ein Stück weit meint ja dies vielleicht sogar auch Volkswagen, dass mit dem Klimaschutz wirklich ernst das Problem ist, dass sie es wirklich nicht verstanden haben, dass sie sich tatsächlich nicht gleichzeitig von individueller Mobilität in Autos verabschieden wollen und dass sie sich vor allen Dingen auch nicht von der Idee verabschieden wollen, weiterhin Autos zu verkaufen und damit Profite zu machen. Und damit ist eine Klimakrise nicht zu lösen. Damit sind auch unsere Verkehrsprobleme nicht zu lösen. Also ich meine, wenn wir jetzt irgendwie Elektroautos auf den Straßen haben, haben wir ja noch lange keine Verkehrswende, wie wir sie brauchen. Das ist ja auch nur eine Antriebswende. Und das sind einfach Dinge, die hat der Konzern nicht verstanden. Und man merkt einfach auch sehr deutlich, und das hat mich schon auch schockiert im negativen Sinne, die Unfähigkeit, tatsächlich langfristig zu denken. Also er hat ja sehr deutlich gesagt, wir können es uns nicht leisten, 50 Jahre im Voraus zu planen. Angesichts einer Klimakrise müssen wir das aber. Und das ist wirklich schockierend und angsteinflößend.
Sie fordern eine Verkehrswende, eine radikale Verkehrswende, wie es dann immer wieder auch von Seiten Ihrer Organisation heißt. Wie genau soll die denn aussehen und wie wollen Sie sie herbeiführen? Eine Verkehrswende von unten, sagen Sie ja.
Ja, eine radikale Verkehrswende von unten, so radikal im Sinne von an die Wurzel des Problems gehend. Und einer der Wurzeln des Problems ist eben die Privilegierung des Autos überall. Und wir sagen, vor allen Dingen in Städten wäre diese Privilegierung abzuschaffen. Das heißt, wir könnten aufs Auto perspektivisch verzichten. Wir können das Auto jetzt schon mit Politiken klar zurückdrängen und Alternativen voranbringen. Und eine radikale Verkehrswende heißt für uns dann vor allen Dingen, lebenswerte Städte schaffen. Wir brauchen Städte, in denen Mobilität noch möglich ist, am besten in kollektiven Verkehrsmitteln, in nachhaltigen Verkehrsmitteln, im Umweltverbund. Mobilität muss günstig bis kostenfrei sein, sie muss nachhaltig sein und sie muss sozial gerecht sein. Und unsere Städte sollten wieder schöne Lebensräume sein, ja, Räume mit Begegnungen, mit Grünflächen, leise, sauber. Das ist das, was wir uns vorstellen unter einer radikalen Verkehrswende. Mobilität ja, Umweltverschmutzung, Klimakrise nein.
Diesen Forderungen, ich habe es vorhin schon erwähnt, wollen Sie Nachdruck verleihen am Sonntag, an einem der Publikumstage der IAA, in dem Sie die Zugänge dann blockieren. Leibhaftig sollen die Hunderte von Teilnehmern, die Sie erwarten, wie Sie sagen, diese Blockade durchführen. Damit behindern Sie zwar die IAA, wenn die Aktion gelingt, aber doch nicht die Produktion und den Kauf von Autos.
Ja, es gibt natürlich verschiedene Orte, wo man aktivistisch, wo man mit einer sozialen Bewegung die Autoindustrie und die völlig verfehlte Verkehrspolitik angreifen kann. Wir fanden eben, dass die IAA ein sehr, sehr schöner Ort ist, weil sich dort eben, ja, ein symbolischer Ort ist, weil sich dort eben die Spitzen aus Industrie und Politik treffen, um sich für ein Verkehrssystem von vorgestern zu feiern. Auch das war ja ein Beitrag eben zu hören. Schöne, dicke, glitzernde Karren sollen es sein. Deswegen für uns ist das ein sehr, sehr symbolischer Protest, der sich auch, das sagen wir ganz explizit, nicht gegen die Besucherinnen oder einzelne Autofahrerinnen richtet. Deswegen kündigen wir den Protest ja auch vorher an. Das heißt, Besucherinnen können sich gerne aussuchen, an einem anderen Tag zu kommen. Aber unser Protest richtet sich eben auch nicht gegen die Beschäftigten, weswegen wir auch nicht gegen den Werk gehen. Unser Protest richtet sich auch nicht gegen einzelne Autofahrerinnen, weshalb wir da auch keine Straßenblockaden irgendwie machen, sondern wir glauben, es ist eine verfehlte Verkehrspolitik und eine verfehlte Industriepolitik, die vor allen Dingen dem Profit hinterherrennt, die aber keinerlei Interesse hat, tatsächlich Mobilität für Menschen zu ermöglichen. Und dahingehend richtet sich unser Protest.
Tina Velo, Sprecherin des Bündnisses Sand im Getriebe, das eine radikale Verkehrswende von unten fordert und am Sonntag die Zugänge zur internationalen Automobilausstellung in Frankfurt blockieren will. Vielen Dank für das Gespräch. Das Pseudonym, mit dem die Sprecherin von Sand im Getriebe öffentlich auftritt, zum Schutz vor tätlichen Angriffen, die ihr angedroht worden seien, das Pseudonym Tina Velo, enthält ja zugleich auch eine verkehrspolitische Botschaft, nämlich das Bekenntnis zum Fahrrad, zum Velo, wie dieses Verkehrsmittel auf Französisch heißt. Das englische Wort für Fahrrad wiederum hat sich spätestens 1978 ins kollektive Gedächtnis eingebrannt, dank der britischen Rockband Queen.
Bicycle, bicycle. Bicycle. I want to ride my bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like. You say black, I say white. You say bar, I say bite. You say shark, I say him. And George was never my scene, and I don't like Star Wars. You say Rose, I say Royce. You say God. Give me a choice. Say Lord. I say Christ. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman. All I wanna do is bicycle, bicycle, bicycle.
Die britische Rockband Queen und das hohe Lied auf das Fahrrad, Bicycle Race, nicht gerade der Titelsong der Internationalen Automobilausstellung in Frankfurt. Mit der beschäftigen wir uns heute Abend, am Vorabend ihrer offiziellen Eröffnung in HR2 Kultur, der Tag. Wenn es um Mobilität auf Rädern geht, dann ist der diametrale Gegenentwurf zum Fahrrad in vieler, ja sogar in fast jeder Hinsicht, der SUV. Sport Utility Vehicle. Dafür steht diese Abkürzung auf Deutsch Sport- und Nutzfahrzeug. Autos mit diesem Namen sind dem nachempfunden, was man umgangssprachlich einen Geländewagen nennt. Die SUV allerdings, die schon seit Jahren viel Kritik auf sich ziehen, sind eher selten im Gelände, dafür aber umso häufiger in der Stadt unterwegs und werden ob ihrer Kraft und Massigkeit von besagten Kritikern längst als Stadtpanzer bezeichnet. Auch auf der IAA, so berichtet unsere Reporterin Conny Bechstedt, spielen SUV eine wichtige Rolle und bei denen, die sie fahren, sowieso.
Es war tatsächlich einmal mein Traum, einmal eine etwas andere Sichthöhe und Einstiegshöhe zu genießen und natürlich auch eine gewisse PS-Zahl.
Diese SUV-Fahrerin bringt es auf den Punkt. Höher sitzen, besser einsteigen, mehr Platz im Kofferraum, einen guten Überblick auf den Straßenverkehr und Power unter der Haube. Vom sportlichen Single bis zum Best-Ager. Immer mehr Menschen sehen in einem SUV das ideale Auto. Und deshalb gehört dieser Autotyp auch zum wichtigsten für die Autokonzerne. VW-Chef Herbert Diess.
Wir bauen Fahrzeuge, die müssen den Kunden gefallen, Kunden müssen diese Fahrzeuge wollen und da ist es einfach so, dass viele Kunden höher sitzen wollen, die größeren Fahrzeuge bevorzugen. Wir haben in China oder in den Vereinigten Staaten zum Beispiel SUV-Anteile von 50 oder jenseits der 50%, das ist bei uns noch deutlich weniger. Wir müssen einfach auch sehen, dass diese SUVs auch sehr viel nachhaltiger werden.
Und so stehen sie auch diesmal wieder im IAA-Schaufenster, die großen, breiten SUV, bei BMW, bei Audi oder Mercedes. Was den Autobauern ordentlich Geld in die Kassen spült, treibt den Klimaschützern die Sorgenfalten auf die Stirn. Die EU legt die Autobauer aber inzwischen an die CO2-Kette, sagt Ferdinand Dudenhöffer von der Universität Duisburg-Essen.
Bei den Autobauern ist es so, dass es Vorgaben von Brüssel gibt und diese Vorgaben müssen erfüllt werden. Egal, ob sie mit Kleinwagen erfüllt werden, ob sie mit Limousinen erfüllt werden oder ob sie mit SUVs erfüllt werden. Deshalb arbeiten die Autobauer daran, die SUVs natürlich auch elektrisch zu machen.
Einige Hersteller sind auch schon in diese Richtung unterwegs. Hyundai etwa oder Kia, Tesla oder Audi mit dem e-tron und auch Mercedes will seine SUV und Geländewagen weiter in die elektrische Zukunft lenken. Die Elektromobilität soll zum Kerngeschäft werden in den kommenden Jahren und Jahrzehnten. Das alles kommt viel zu spät und ist nicht konsequent genug, meint Marion Thiemann von Greenpeace. Die Autokonzerne müssten schneller gegen die globale Erwärmung vorgehen und sich an den neuesten Forschungen orientieren.
Sie orientieren sich noch an alten Zahlen, an 2 Grad. Spätestens nach dem IPCC-Bericht. KlimawissenschaftlerInnen haben in einem Report dargelegt, was der Unterschied ist zwischen 1,5 und 2 Grad. Und es ist völlig selbstverständlich, dass wir versuchen müssen, alles tun müssen, um 1,5 Grad zu erreichen, weil 2 Grad einfach schon massive Schäden an unserer Umwelt bedeutet und auch für unsere Zukunft eine Bedrohung ist.
Was also wäre die Konsequenz? Nach der Flugscham eine SUV-Scham? Eher nicht, meint Professor Angelika Wiltinger von der Frankfurt School of Applied Sciences. Denn egal welcher Fahrzeugtyp, wir reden immer noch vom Auto, der deutschen liebstes Kind.
Wenn ich ganz ehrlich bin, glaube ich eigentlich, dass auch in 30 Jahren vor der Zahnarztpraxis und der Werbeagentur immer noch ein statusträchtiges Auto stehen wird, das für Erfolg und für Reichtum steht, egal wofür heute demonstriert wird.
Und zu den Autotypen, die heutzutage allem Anschein nach für Erfolg und Reichtum stehen oder zumindest in besonderem Maße als stark und prächtig gelten, gehört nicht zuletzt der SUV. Professor Paolo Tominelli forscht und lehrt an der International School of Design in Köln. Guten Abend.
Guten Abend.
Was hat denn eigentlich ein SUV an sich, dass er zu einem solchen Image gekommen ist?
Der SUV scheint alle automobilen Träume zu verkörpern. Er bietet Nutzwert, das ist das Utility im SUV. Er bietet Sportlichkeit, Charakter im Sinne, das ist der Sport. Am Ende und Vehikel, er soll sich auch bewegen, das tut er auch, aber im Grunde genommen ist diese eierlegende Vollmilchsau des Automobils ein absurdes, vielleicht sogar unsinniges Automobilkonzept.
Warum absurd?
Weil es ist eigentlich für den Zweck, für das er eingesetzt wird, überhaupt nicht tauglich. Also es sollte dem Menschen Sportlichkeit und Nutzwert anbieten und es bietet in der Tat Größe, Masse, Gewicht, Unübersichtlichkeit. Es verhindert mehr, als dass er befreit. Und es wird deswegen beliebt, befürchte ich, weil man so viele Ängste hat im Moment. Die Angst, nicht gesehen zu werden, auch psychologische Angst, nicht gesehen zu werden, nämlich ich werde nicht erkannt. Man hat Angst vor Umweltkatastrophen, der SUV verspricht, über sämtliche Hindernisse zu fahren. Man hat Angst vor Unfällen, der SUV verspricht, ein sicheres, solides Auto zu sein. Man hat Angst, sein ganzes Hab und Gut nicht mitbringen zu können. Der SUV verspricht Nutzraum, Gepäckraum, Flexibilität im Innenraum. Und nicht zuletzt, man hat Angst, nicht zu sehen, wo man hinfährt. Und der SUV bietet oder verspricht durch seine erhöhte Sitzposition die Idee, ich sehe über die andere hinaus, also ich bin irgendwer.
Diese Sicherheit, die Sie schildern, dieses Sicherheitsgefühl, das SUV-Fahrer haben, das hat ja dann auch die Kehrseite der Medaille, dass alle anderen, die dann keinen SUV fahren, dann an Sicherheit einbüßen. Denn der SUV ist ja im Zweifelsfall, das hat man ja bei diesem schweren Unfall in Berlin gesehen, der stärkere im Straßenverkehr und das kann dann eben auch verheerende Folgen haben.
Das ist leider wahr. Es gibt erstmal von der Wahrnehmung, also psychologische Wahrnehmung, wenn ich höher sitze, glaube ich, langsamer zu fahren. Deswegen empfinden Menschen die SUVs so sicher. Von der anderen Seite sind die SUVs aber keine sichere Fahrzeuge als ein Normalauto. Aber die Sicherheit ist auch eine Frage der persönlichen Wahrnehmung. Also ich fühle mich natürlich durch ein solch großes Objekt verdrängt. Ich bin als Teilnehmer im Verkehr, sei es jetzt als Fußgänger, als Fahrradfahrer oder also als Normalautomobilfahrer, natürlich durch diese mächtigen, üppigen Autos, auch wenn sie klein sind, irgendwie verunsichert. Und das ist wichtig. Man sagt immer, ja, es gibt nicht unbedingt nur die großen SUVs. Viele SUVs sind heute klein, ja, aber SUV ist gleich SUV. Wenn ich aus einem Polo ein Polo-SUV mache, tue ich genau dasselbe, wie wenn ich von einem Porsche-SUV mache.
Kann man denn diese ganzen verschiedenen Arten von SUV, die es inzwischen gibt, kann man die überhaupt noch über einen Kamm scheren?
Das ist auch die große Frage. SUV ist nicht gleich SUV. Eigentlich müsste man vom SUV als dem neuen Maß im Automobil sprechen. Das ist seit neuestem die am meisten verkaufte Automobilgattung in Deutschland. Und man sieht, es gibt geländegängige SUVs, es gibt sportlich fahrende SUVs, es gibt heckstufige SUVs, es gibt coupeartiges SUV, es gibt dann auch sogar Convertible, also Cabriolets-SUVs. Im Grunde genommen darf jeder SUV sein, der auch SUV sein möchte. Und das ist vielleicht auch irreführend, denn sind jetzt praktisch alle Fahrzeuggattungen vertreten, die wir als Normalauto. Im Grunde genommen würden wir sagen, der SUV ist nichts anderes als, und man möge mir jetzt die Bezeichnung verzeihen, das fett gewordene Automobil.
Wie sehr, eine wie große Rolle spielt aus Ihrer Sicht möglicherweise der Umstand, dass SUV-Kaufen, SUV-Fahren ein Trend ist, dass viele Leute vielleicht diesem Trend folgen, ohne jetzt in jedem Fall das tatsächliche Für und Wider abzuwägen und da wirklich inhaltliche Gründe für zu haben, warum sie sich ein solches Auto zulegen? Welche Rolle spielt dabei, dass die anderen, gefühlt zumindest, die anderen alle auch so ein Ding haben und dass man es dann selber auch fahren möchte?
SUV ist vielleicht das größte MeToo-Automobil, das wir je gesehen haben. Das Problem ist klar, wenn mein Nachbar größer fährt und höher sitzt, dann will ich auch. Ich fühle mich dadurch bedrängt. Also meine Persönlichkeit fühlt sich damit bedrängt, also physisch wie psychologisch, und ich will auch dazu gehören. Und dadurch, dass es auch kleinere SUVs gibt, SUVs sind auch nicht mehr unbedingt die teureren Automobilen, es ist nur so, dass Automobilhersteller mehr Geld verdienen, wenn sie uns ein SUV verkaufen, also wenn sie uns ein Normalautomobil verkaufen. Also in diesem Sinne will jeder hinzu. Aber vielleicht ist es interessant, heute haben wir den 1. September. Wenn gerade mit dem 1. September in Amerika hat es einen Schub an Verkauf von SUVs gegeben, im nächsten Jahr würden 30% mehr SUVs verkaufen, denn SUVs versprechen Sicherheit, und diese Sicherheit will dann jeder für sich in Anspruch nehmen.
Wenn man nun Fahrzeuge, die in jeder Hinsicht das Gegenteil eines SUV sind, bewerben wollte als Ausdruck von Stärke, von Sicherheit, von Erfolg, von Reichtum, wie könnte dann eine entsprechende Kampagne aussehen? Wäre das zu lösen oder wäre das eine Quadratur des Kreises?
Schauen Sie, im Design gibt es einen alten Spruch, der vielleicht immer noch gilt, und es ist weniger ist mehr. Und ich möchte nicht beim Form follows Function, also der SUV folgt der Funktion, aber weniger ist mehr bedeutet im Automobil viel. Wir müssen nicht vergessen, dass die Autos sehr groß geworden sind. Das hat mit Ökonomie, mit Effizienz des Vortriebs zu tun, aber auch mit optischen Zumüllung des urbanen Raums. Also wenn Sie einen parkenden SUVs haben, sehen Sie dann Ihre Stadt oder Ihre Straße nicht mehr. Wenn wir weniger haben, haben wir nicht nur mehr, wir sehen mehr, wir erleben mehr. Wir sind auch mehr, wenn die Autos kleiner sind. Dann sind die Menschen größer.
Professor Paolo Tominelli von der International School of Design in Köln über den SUV und wie er gesehen wird. Vielen Dank.
Au! Können Sie nicht aufpassen, Sie dummes kleines Radieschen?
Herr, Sie haben wohl eine Meise unterm Pony.
Natürlich, die Autofahrer tönt es fern und nah. Sie flitzen durch die Pfützen und du stehst begossen da.
Und holt man bei der Kreuzung diesen Kerl dann endlich ein? Ja, was man da zu hören kriegt, ist auch nicht gerade fein.
Seid doch nett zueinander, das Leben ist so schön. Wenn du und ich und er und sie, wenn alle sich verstehen, seid doch nett zueinander.
Dann sagt man auch zu dir das Schönste, was man sagen kann, du bist ein Kavalier.
Das Schönste, was man sagen kann, du bist ein Kavalier.
Natürlich die Autofahrer. Genauso wie dieses Lied heißt auch der Film, aus dem es stammt. Ein Schwarz-Weiß-Film aus dem Jahre 1959 mit Heinz Erhardt in der Rolle eines Verkehrspolizisten ohne Führerschein, aber mit einer tiefsitzenden Abneigung gegen rasende Autofahrer, denen er mit Vorliebe Strafzettel verpasst. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Einen Tag nicht nur über Autofahrer, sondern auch über die Autoindustrie und über die Rolle von Autos im Straßenverkehr der Zukunft. Auf die Frage, wer in Zukunft die Autos durch den Straßenverkehr lenkt, wird die Antwort wohl irgendwann nicht mehr lauten, natürlich die Autofahrer. Denn schon jetzt werden Autos entwickelt, in denen der Fahrer, die Fahrerin zunehmend überflüssig wird. Unser Reporter Roman Warschauer hat sich ein solches Auto vorführen lassen.
Die Türen schließen und mit einem Warnsignal setzt sich der Cube langsam in Bewegung. Der Cube ist ein etwas an eine kurze Straßenbahn erinnernder Kleinbus. André Hohm vom Zulieferer Continental ist Leiter des Bereichs fahrerlose Mobilität. Er erklärt, worum es sich genau handelt.
Cube, das ist eine Abkürzung für Continental Urban Mobility Experience. Wir treten damit ein in den Bereich der fahrerlosen Mobilität, von dem wir uns einen sehr vielversprechenden Teil zukünftiger Mobilität versprechen.
Ein Fahrer und damit etwa auch ein Lenkrad, also Fehlanzeige. Der schwarz-gelb lackierte Cube dreht wie von Geisterhand seine Runden auf dem Messegelände.
Das Fahrzeug nimmt wahr, was um das Fahrzeug herum passiert. Und wenn jetzt da ein Fußgänger beispielsweise über die Straße gehen möchte, dann kennt das Fahrzeug das und hält rechtzeitig an.
Dabei geht das Fahrzeug aber sehr defensiv und gemächlich vor. Maximal 20 Stundenkilometer ist der Cube schnell. Damit selbstfahrende Autos wirklich eine Zukunft haben, müssen sie im Verkehrsfluss aber mithalten können, ohne als störend empfunden zu werden. Mercedes etwa fährt bereits im öffentlichen Verkehr mit einem solchen Erprobungswagen. Eine umgerüstete Limousine, die auch auf der IAA zu sehen ist. Doch bis zur Serienreife müsse noch viel getestet und programmiert werden, sagt Michael Hafner, der bei Mercedes zuständig ist für die Entwicklung dieser Technik. Vor allem der Verkehr in der Stadt sei eine Herausforderung.
Es gibt viele, viele unterschiedliche Verkehrssituationen, die vorkommen können. Wir haben eine ganze Reihe davon schon programmiert, ein paar andere sind noch zu programmieren. Ob ein Fahrzeug rechts abbiegt oder links abbiegt, ist völlig anders zu programmieren. Ampelsituationen können in ganz unterschiedlichen Konstellationen vorkommen. Also das ist sehr vielfältig und diese Funktionalentwicklung ist noch am Gange.
Wenn ein Auto ohne Eingreifen des Fahrers unterwegs sein soll, kommt es vor allem auf die Sensorik an. Von einer 360-Grad-Sicht spricht man etwa bei Bosch. Kameras, Ultraschall und Radar würden dafür eingesetzt, sagt Georg Vretos von Bosch.
Und dabei ist ebenfalls wichtig, dass man entsprechende Redundanzen eingebaut hat, sodass bei einem Teilausfall eines Systems, ich sage jetzt mal, dieser Sinn in der Gesamtheit nicht gestört ist und zu 100% auch funktioniert.
Ergänzend kommen Daten über Mobilfunk hinzu, Informationen von Verkehrszentralen etwa oder auch von anderen Autos in der Umgebung. Diese Daten können aber nur eine Ergänzung sein, sagt Michael Hafner von Mercedes. Denn
ein autonomes Fahrzeug wird immer vernetzt sein und mit seiner Umwelt kommunizieren. Wir legen aber Wert darauf, dass es für sich autark entscheiden kann, was sicher ist. Und für eine Entscheidung, die in einem Bruchteil einer Sekunde getroffen werden kann, verlassen wir uns nicht auf Informationen, die irgendwo aus der Cloud kommen, sondern die sind dann im Fahrzeug gebündelt.
Noch in der ersten Hälfte des kommenden Jahrzehnts könnte das selbstfahrende Auto Wirklichkeit werden, glaubt der Mercedes-Entwickler. Bis dahin kann der Autofahrer schon Teilsysteme nutzen, Brems- und Spurhalteassistenten etwa oder Systeme, die einem das lästige Anfahren und Bremsen im Stau abnehmen. Oder man steigt in den Cube und ähnliche Fahrzeuge, die schon jetzt an immer mehr Orten gemächlich ihre Runden drehen.
Unser Reporter Roman Warschauer über fahrerlose Mobilität. Eine Mobilität, die aber auch ohne Fahrer weiterhin auf das Auto setzt, also keine autolose Mobilität ist. Professor Martin Lanzendorf betreibt Mobilitätsforschung an der Universität Frankfurt und beschäftigt sich insbesondere mit nachhaltiger Mobilität. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Klapp.
Die Entwicklung von fahrerlosen Autos ist ja durchaus geeignet, das Auto als Verkehrsmittel in Zukunft um einiges attraktiver zu machen. Wie sehr ist das denn im Sinne einer nachhaltigen Verkehrsplanung?
Nun, das ist überhaupt nicht im Sinne einer nachhaltigen Verkehrsplanung. Je attraktiver das Auto wird, umso mehr Menschen werden natürlich das Auto auch nutzen. Und ich glaube, wir müssen davon wegkommen. Ich glaube, grundsätzlich eine nachhaltige Verkehrsentwicklung hat nichts dagegen, dass Menschen einen Pkw nutzen, wenn es notwendig ist, wenn es nicht anders geht, also wenn sie Ziele nicht anders erreichen. Aber eigentlich muss das Ziel unserer zukünftigen Verkehrspolitik und Planung sein, dass die Menschen das wirklich nur in solchen Fällen nutzen und ansonsten ein anderes Verkehrsmittel benutzen. Und dafür müssen wir natürlich andere Verkehrsmittel attraktiver machen.
Nun werden Sie ja die technologische Entwicklung mit solchen Einsichten nicht aufhalten können. Fahrerlose Autos und damit Autos überhaupt werden, wenn das dann so weitergeht, eine Rolle spielen in künftigen Verkehrskonzepten. Oder können Sie die dann irgendwie doch noch heraushalten aus nachhaltigen Verkehrskonzepten der Zukunft?
Ich glaube, die können durchaus eine Rolle spielen bei nachhaltigen Verkehrskonzepten. Allerdings vermute ich, dass es eher eine untergeordnete Rolle ist. Die Aufgabe, die sich uns heute stellt, wenn wir dieses Ziel nachhaltige Verkehrsentwicklung wirklich haben und Verkehrswende ernst nehmen, ist dann schon, dass wir uns Gedanken darüber machen, welche Rolle und Entwicklungsmöglichkeiten wir diesem Assistenzsystem geben wollen. Ist das eigentlich gut für das, was wir wollen? Oder genauer gesagt, ist die Aufgabe von Politik, und zwar heute und nicht erst in 30 Jahren, wenn dann die Fahrzeuge wirklich schon fahren, darüber nachzudenken, wie viel Raum wollen wir denen denn geben? Wie viel Raum wollen wir den Menschen geben, die alleine in einem autonomen Wohnzimmer durch die Gegend fahren? Ist uns das wert? Ist das unser gesellschaftlicher Konsens? Oder sind wir eher der Meinung, nee, wir brauchen eine Verkehrswende? Wenn Menschen unterwegs sind, sollen sie möglichst wenig Platz einnehmen, möglichst vielleicht sogar nicht motorisiert oder mit ökologischeren Verkehrsmitteln unterwegs sein. Und wenn wir so darüber nachdenken und darüber nachdenken, was das alles beinhalten mag, wie die Verkehrsmittel der Zukunft dann aussehen, dann können wir uns auch Gedanken machen, ob da an der einen oder anderen Stelle so ein modernes Assistenzsystem nicht eine wichtige Rolle spielen kann. Aber erst dann.
Sie haben einige Fragen aufgeworfen, die man sich stellen sollte. Sie beschäftigen sich ja damit. Haben Sie auch Antworten auf diese Fragen? Antworten, bei denen Sie sagen, ja, wenn man die Fragen, die Sie da gerade aufgeworfen haben, so beantwortet, dann kann man daraus ein realistisches Verkehrskonzept, das dann auch nachhaltig ist, entwickeln.
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, wenn wir uns Städte anschauen, Metropolen heute anschauen, wie sie funktionieren, was die Leute da an Verkehrsmitteln benutzen, dann stellen wir schon fest, dass da eigentlich eine Minderheit ein Pkw benutzt. Also wir haben Zahlen, die liegen so bei 30%, 40%, vielleicht 50% Pkw-Benutzung in Städten, in großen Städten. Und das heißt, alle anderen benutzen Fahrrad zu Fuß, öffentlichen Verkehr, Bus und Bahn. Und die tun das jetzt irgendwie nicht, weil die alle überzeugte
Umweltschützer sind oder Ideologen, wie es gelegentlich heißt, sondern einfach, weil das die bequemsten Verkehrsmittel in der Stadt sind. Und Unterschiede zwischen verschiedenen Städten bei dieser Nutzung dieser Verkehrsmittel zeigen ja, dass wir als städtische Politik in der Lage sind, das zu verändern. Und ich denke, Radentscheide in der jüngeren Vergangenheit haben gezeigt, dass Städte sich sehr stark, sehr viel mehr mit Fahrrädern beschäftigen können, dass es ein attraktives Verkehrsmittel ist in Städten. Reichweiten bis 5 Kilometer, bis 10 Kilometer ist gar kein Problem. Und dadurch wird wesentlich weniger Platz gebraucht. Wir können also Straßen, die heute für Menschen, die alleine im Pkw fahren, für die reserviert sind, können wir quasi umnutzen, können daraus Fahrradspuren machen, aber können vielleicht auch was ganz anderes draus machen. Wir können da vielleicht Grünflächen draus machen, wir können Parks draus machen, wir bekommen viel mehr Städte. Also ich glaube, die Vision so einer zukünftigen Mobilität ist schon da. Es ist auch nicht die Frage, ob das gehen würde. Ich glaube, es ist vielmehr die Frage, ob man es will, ob man es politisch will, ob man es als Gesellschaft will. Und dann muss man auch dafür sorgen, dass man das durchsetzt und nicht irgendwelche Kompromisse eingehen, die heißen, naja, wir wollen zwar Klimawandel vermeiden, wir wollen eine gute Lebensqualität in Städten haben, aber eigentlich wollen wir auch die deutsche Automobilindustrie fördern. Da kommen wir in Zielkonflikte, die halt einfach nicht auflösbar sind per se, sondern wir müssen dann entscheiden, wollen wir das eine oder das andere.
Läuft das auf eine aktivere Rolle der Politik hinaus, die dann am Schluss ja vielleicht sogar autoritär, manche würden dann es negativ formulieren und sagen, bevormundend dann sagen muss, bitte, wir zwingen euch jetzt wie folgt zu eurem Glück und setzen bestimmte Rahmenbedingungen. Wird es darauf hinauslaufen?
Ich würde das nicht so nennen. Ich finde, das ist keinerlei Weise autoritär, wenn Politik ihre eigentliche Aufgabe, nämlich zu gestalten, noch annimmt. Verkehrspolitik in Städten ist lange Zeit, jahrzehntelang so gelaufen, wir tun was für alle, sodass wir möglichst wenig Konflikte in der Stadt haben. Und wir wissen zwar, dass der Autoverkehr viel zu viel Platz braucht und uns viele, viele Probleme macht, aber wir wollen ja auch nicht wirklich da gestalten. Dieses Prinzip Gestalten ist nichts Autoritäres. Gestalten heißt irgendwie, dass man sich in der Stadtgesellschaft Gedanken darüber macht, was will man, wie will man leben und wie will man das gestalten, wie will man das tun. Aber das ist in der Tat eine Aufgabe für Politik, für erstmal für städtische Politik, wenn wir jetzt über Städte reden, die bislang viel zu wenig angepackt wurde. Aber das ist natürlich auch eine Aufgabe für Landes- und Bundespolitik. Also wenn Sie im Land Hessen schauen, da gibt es ja eine Fülle von Ansätzen, die da schon in eine schöne Richtung gehen, aber auf der Bundespolitik-Ebene, auch da gibt es kleine Pflänzlein sicherlich Dinge, die passieren, aber da ist sicherlich kein Gestaltungswille bisher erkennbar, dass man Mobilität in Städten in einer bestimmten Art und Weise haben will und auch braucht für Klimaziele und Ähnliches.
Auch da, wo der Gestaltungswille vorhanden ist oder vorhanden wäre, stößt der Versuch dann wirklich zu gestalten ja durchaus auf Widerstände. Die Autoindustrie steht mit ihrem Geschäftsinteresse auf der einen, aber auf der anderen Seite eben nicht zuletzt auch mit ihren ganzen Arbeitsplätzen potenziell eher auf der Bremse als auf dem Gas, wenn es um Veränderungen in der Rolle des Autos geht. Es sei denn, die Autoindustrie bekommt die Möglichkeit, Einbußen zu verhindern oder zu kompensieren. Wie könnte man denn erreichen, dass sich ein so wichtiger Machtfaktor wie die Autoindustrie vielleicht am Ende gerne mit ins Boot nehmen lässt?
Ja, also es ist natürlich richtig, die Widerstände gegen so eine Umgestaltung sind ja vielfältig. Die sind auch bei den privaten Haushalten teilweise da. Wer gewohnt ist, dass er mit dem Pkw alles erledigt, auch in einer Stadt wie Frankfurt, der will davon natürlich nicht lassen. Oder stellt sich auch erstmal die Frage, kriege ich denn wirklich was dafür, wenn ich das nun lasse? Also kriege ich denn vielleicht auch einen attraktiven Fahrradweg, dass ich meinen Pkw stehen lasse? Auf der Industrieseite ist es richtig, dass da ein Umbruch bevorsteht. Aber ich glaube, dieser Umbruch würde nicht bevorstehen, weil wir nun die Klimawende oder Verkehrswende haben, sondern ich glaube, dieser Umbruch steht ohnehin bevor. Und wenn wir jetzt zu IAA schauen und diese großen Fahrzeuge sehen, die da angepriesen werden, wo also versucht wird, mit dem Verkaufen von Fahrzeugen einfach den maximalen Profit herauszuholen, was aus Industriesicht natürlich richtig ist, also ein privates Unternehmen muss so funktionieren, das müssen wir aber auch wissen, dass ein privates Unternehmen so funktionieren muss, dann muss man sagen, hier, damit verschlaft ihr aber gewisse Trends, die irgendwie in der Zukunft wichtig werden. Und wenn das Schlagwort Mobilitätsdienstleistungen auftaucht, also dass nicht mehr die Automobilkonzerne an Personen einzelne PKWs verkaufen, sondern auf die Leistung unterwegs zu sein, also dass man, wie wir an der Uni, nicht mehr den Drucker kauft oder den Kopierer kauft, sondern dass man ihn liest oder dass man pro Kopie bezahlt für die Dienstleistung eben, dann wird das ein Geschäftsmodell sein, das sich anscheinend auch international im Verkehrsbereich sehr durchsetzen wird. Und ich glaube, es gibt ja da in deutschen Konzernen Ansätze zu, aber diese Ansätze sind verbunden mit einer weiteren Produktion und einem Ausschlachten maximaler Absatzzahlen von großen Fahrzeugen, die einfach nicht nachhaltig sind. Also ich glaube, die Automobilindustrie steht da einfach ganz klar auch in der Verantwortung zu sagen, hier, wir sind Teil der Gesellschaft, wir sind irgendwie Teil auch von dem, was wir in Zukunft an Emissionen ausstoßen. Wir sind mitverantwortlich dafür, dass Klimawandel voranschreitet. Und wir müssen dieser Verantwortung doch mal gerecht werden und müssen uns Gedanken darüber machen, wie können wir denn Mobilität als Automobilindustrie in Zukunft anbieten, ohne dass der CO2-Ausstoß immer weiter ansteigt und immer größere Fahrzeuge produziert werden.
Professor Martin Lanzendorf, Mobilitätsforscher an der Universität Frankfurt. Vielen Dank. So, und jetzt hören wir eine Liebeserklärung aus dem Munde der Band Dorfkombo. An wen sich diese Liebeserklärung richtet, das erwähnt der Sänger nicht an keiner einzigen Stelle. Aber Sie werden es sich denken können, wenn Sie in den letzten gut 40 Minuten aufmerksam zugehört haben. Und genau das, nämlich zuhören, empfehle ich Ihnen auch bei diesem Liebeslied. Dann werden Sie nämlich so manche Doppelbödigkeit noch mehr gutieren können.
Seit du bei mir bist, geh ich keinen Schritt, sogar zum Nachbarn um die Ecke nehme ich dich mit. Ich bin ein freier Bürger in einem freien Staat und ein freier Bürger braucht freie Fahrt. Und erst ab 180 auf der Autobahn fühle ich mich richtig individuell. Denn dann gibst du mir, was mir sonst niemand geben kann, das Gefühl, ich bin ein ganzer Mann. Ja, ich liebe meine Frau und die Kinder. Du weißt, ich lieb sie so sehr. Aber ganz unter uns sag ich dir, dich lieb ich noch mehr.
So singt süßholzraspelnd und blechstreichelnd der Sänger der badischen Band Dorfkombo. Und diese Band hätte nun wirklich gute Chancen für einen Auftritt auf der Internationalen Automobilausstellung in Frankfurt, die morgen offiziell eröffnet wird und die uns heute Abend den Anlass liefert für einen genauen Blick auf die Ausstellungsstücke dieser Messe und auf die Industrie, die dahinter steckt. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Totalschaden, die Automobilindustrie vor dem Crash, so haben wir diesen Tag genannt, in vorauseilender Betrachtung zugegeben, aber nicht ohne Grund. Denn auch wenn die Automobilindustrie von einem Crash, geschweige denn von einem Totalschaden, noch weit entfernt sein mag, unfallfrei ist sie nicht gefahren in den letzten Jahren. Und die Strecke, die vor ihr liegt, verheißt auch alles andere als eine Spazierfahrt. Ähnlich sieht's übrigens auch für die Unternehmen aus, die der Autoindustrie zuliefern. Wie sich diese Unternehmen für die Zukunft rüsten und womit, das beobachtet Lars Hofmann aus unserer Wirtschaftsredaktion und es kommt einem irgendwie bekannt vor.
Eigentlich alle Zulieferer sitzen derzeit an Elektromobilität, an Brennstoffzellen, investieren Milliarden in selbstfahrende und vernetzte Autos. Automobilexperte Stefan Bratzel von der Hochschule Bergisch Gladbach sagt, weltweit stecke die Branche in einer der schwersten Krisen der letzten Jahre. Gleichzeitig müssten derzeit eben aber auch Milliarden in neue Technologien wie Elektromobilität investiert werden. Das treffe derzeit vor allem die Zulieferer der großen Autobauer.
Und beides zusammen wird vielen Zulieferern das Leben künftig schwer machen. Wir werden in den nächsten Monaten und Jahren noch einiges an Entlassungen, auch an Insolvenzen von Zuliefererfirmen sehen.
Elmar Degenhardt, Chef von Continental, einem der größten Zulieferer der Welt, spricht von einem Spagat.
Wir glauben nicht, dass sich nächstes Jahr eine Besserung ergibt. Und wir bereiten uns auf einen stärkeren Abschwung vor. Zu welchen Maßnahmen wir letztendlich greifen müssen und ob wir auch Kündigungen vermeiden können, das wird insbesondere vom Konjunkturverlauf abhängen.
Bei Continental sind sogar Kündigungen möglich. Auch beim großen Konkurrenten Bosch sieht es kaum besser aus. Vor allem der in die Kritik geratene Diesel belastet das Unternehmen, sagt Bosch-Chef Volkmar Denner.
Ja, wir werden in den Bereichen, wo die Nachfrage nachlässt, wie beispielsweise bei den Diesel-Einspritzsystemen, natürlich auf diese zurückgehende Nachfrage reagieren müssen.
Heißt, im Bereich Diesel werden Stellen abgebaut. Das ist aber nur ein Teil der Geschichte, sagt Volkmar Denner.
Auf der anderen Seite wird es beispielsweise im Bereich des automatisierten Fahrens, im Bereich der künstlichen Intelligenz einen großen Bedarf geben. Und hier stellt Bosch auch weiterhin ein.
Viele Hersteller haben zwar Milliardeninvestitionen in neue Antriebstechnologien angekündigt, viele zögern aber auch noch mit den konkreten Investitionen. Eine Erfahrung, die auch der hessische Zulieferer EDAG macht, wie Clemens von Reyer sagt.
Also wir spüren aus Sicht der Automobilhersteller, dass einfach eine Unsicherheit besteht. Wie sollte die zukünftige Modellpolitik tatsächlich aussehen? Das heißt, im Konkreten, welche Antriebstechnologien werden zukünftig gefragt? Wir spüren diesen Druck im Markt. Das ist also eine sehr raue See geworden. Aber wir versuchen, durch Weiterbildung der Mitarbeiter neue Perspektiven für die Mitarbeiter aufzubauen.
Viele Zulieferer schulen derzeit ihre Mitarbeiter um. Immer mehr melden aber auch Kurzarbeit an. Die Zulieferer versuchen, zwischen Wirtschaftskrise und Wandel der Mobilität nicht aufgerieben zu werden.
Das berichtet Lars Hofmann aus unserer Wirtschaftsredaktion. Professor Andreas Herrmann, Professor für Betriebswirtschaft an der Universität St. Gallen und zurzeit Gastprofessor unter anderem für neue Mobilität an der London School of Economics. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Klapp.
Gilt das, was wir gerade über die Situation von Automobilzulieferern gehört haben, auch für die Automobilindustrie insgesamt?
Ja, diese Industrie steht vor einem grundsätzlichen Wandel. Denken Sie daran, dass der Verbrennungsmotor, das Getriebe im Prinzip den Kern des Automobilbaus ausmachen und beides braucht es nicht mehr. Wir haben zukünftig Batterien, wir haben Software, die im Prinzip die neue Antriebstechnologie darstellen. Und es führt natürlich dazu, dass sich diese Unternehmen jetzt orientieren müssen, wie bauen wir unsere Autos, wo kommen die Batterien her, wer baut die Software? Das ist sozusagen ein gravierender, ein substanzieller Einschnitt in die ganze Wertschöpfung dieser Industrie.
Die Autoindustrie wird, wie wir gehört haben, von zwei Seiten herausgefordert. Zum einen von einer wirtschaftlichen Krise in der Branche, zum anderen von einem Wandel der Mobilität. Das hat vielleicht teilweise auch was miteinander zu tun. Der Wandel der Mobilität ist sicher eine Ursache für die Krise, aber sicher auch nicht die einzige. Liegt aber trotzdem der einzige Ausweg aus der Krise darin, auf den Wandel der Mobilität angemessen zu reagieren?
Ja, es bleibt gar nichts anderes übrig. Ich glaube, die Ära der Verbrennung ist mehr oder weniger vorbei. Man kann es vielleicht noch 20, 30 Jahre rausretten, aber es ist völlig klar, dass wir, was Antriebe anbelangt, Richtung Batterie oder Richtung Brennstoffzelle gehen werden. Hinzu kommt, dass rund um das Thema vernetztes, autonomes Fahren sich das ganze Mobilitätsverhalten verändert. Vielleicht gibt es zukünftig irgendwelche Roboterbusse, Robotertaxis, die letzte Meile vom Bahnhof in die Quartiere, in die Wohnquartiere hinein übernehmen. Da braucht es eine ganz andere Form von Mobilität. Und es gibt viele Berechnungen, die sagen, all die vielen Autos, die wir derzeit haben, die brauchen wir zukünftig gar nicht mehr. Also die Industrie wird sozusagen von ganz verschiedenen Seiten angegriffen.
Wie nehmen Sie denn die Art und Weise wahr, in der Unternehmen der Autobranche auf diesen von Ihnen beschriebenen Wandel von Mobilität reagieren? Haben die verstanden, haben die auch schon verinnerlicht und sind ja auch schon dabei, was zu ändern?
Also die deutsche Automobilindustrie, wenn man will, seit 130 Jahren im Geschäft, ist eine Erfolgsgeschichte. Und von daher ist natürlich klar, dass sich die Unternehmen schwer taten, auf Batterie oder Brennstoffzelle zu setzen. Aber man kann jetzt auf der IAA natürlich beobachten, dass VW massiv vorangeht. Die anderen ziehen im Prinzip nach. Von daher ist mir wenig bange, was dieses Thema anbelangt. Die einzige Sorge, die ich mir hier mache, ist, dass wir im Prinzip in Europa überhaupt kein Batterienwerk haben und dass die Steuerungssoftware, um im Prinzip diese Batteriezellen auszuquetschen, dass die auch aus Asien kommt. Hier hätte ich mir eigentlich gewünscht, dass die Politik industriepolitisch hier vorangeht und zumindest auf europäischer Ebene beispielsweise ein Batteriewerk auf den Weg bringt. Das andere ist noch schwieriger, nämlich die neue Mobilität. Welche Rolle spielen Autos zukünftig im vernetzten Verkehr? Das ist noch offen. Da gibt es in vielen Ländern irgendwelche Prototypen, in den USA, in China. Aber hier sind wir noch relativ weit entfernt von irgendwelchen Lösungen. Aber das wird nochmal ein zweiter Schock für diese Industrie werden.
Ist denn dieser Umstieg auf Elektro als Antrieb, ist das denn wirklich der Königsweg? Man hat manchmal den Eindruck, es wird sehr stark darüber diskutiert und vielleicht fallen dann viele andere Ansätze unter den Tisch, die aber auch wichtig werden.
Also ich denke, dass wir auf jeden Fall die Brennstoffzelle im Auge behalten sollten. Batterien haben natürlich den Nachteil, dass sie schwer sind. Auch die Entsorgungsfrage ist bislang noch überhaupt nicht geklärt. Sie scheinen jetzt die dominierende Technologie zu sein. Alle ziehen im Prinzip den Marktführern hinterher. Aber wir müssten eigentlich ins Wasserstoffzeitalter kommen, nicht nur im Automobilverkehr, sondern auch beispielsweise, was die Beheizung von Gebäuden anbelangt. Also weg von Verbrennen von Öl und Gas hin im Prinzip ins Wasserstoffzeitalter. Und da wäre natürlich die Brennstoffzelle ideal. Meine Hoffnung ist, dass diese Technologie sich langfristig durchsetzt. Im Lkw-Bereich finden wir schon eine Reihe von Anwendungen.
Viele Unternehmen der Autobranche empfinden eine große Unsicherheit und zögern deshalb mit Investitionen. Das haben wir eben auch gehört. Kann man sagen, dass Zögern in einer solchen Situation allemal der falsche Ansatz ist und man lieber ein paar Risiken eingehen sollte?
Na, Sie müssen natürlich bedenken, dass im Grunde fast 50% der Wertschöpfung wegfällt, nämlich Motor und Getriebe. Das ist einfach weg. Und es wird zum Importteil, weil wir eben, wie gesagt, das nicht in Deutschland herstellen. Wenn Sie die Elektroautos auf der IAA anschauen, dann können Sie im Prinzip sagen, dass 40-50% der Wertschöpfung letztlich in Asien entsteht. Und darauf Antworten zu finden, Wege zu finden, wie kann ich das ersetzen, weil dahinter steckt natürlich dann Umsatz, Gewinn und irgendwann auch die Arbeitsplätze und die Steuereinnahmen. Das ist natürlich schon kein einfacher Weg. Also von daher habe ich schon Sympathie dafür, dass man da nicht sofort reinspringt, sondern schaut, wie kann ich diesen Übergang so hinbekommen, dass ich jetzt nicht in Massenarbeitslosigkeit hineinlaufe und in Umsatzrückgänge substanzieller Art.
Für wie groß halten Sie denn die Gefahr, dass es wirklich zu ganz großen Verwerfungen auf dem Arbeitsmarkt kommt, zu Insolvenzen und eben auch zum Arbeitsplatzabbau in einem größeren Maßstab?
Also dies und andere haben ja schon angekündigt, dass mit der Einführung der E-Mobilität Arbeitsplätze auf dem Spiel stehen. Es ist nicht nur sozusagen die strukturelle Arbeitslosigkeit, dass man andere Fähigkeiten braucht, sondern es geht einfach darum, dass man weniger Beschäftigte braucht. Ich glaube, es wäre jetzt höchste Zeit, dass man sich auf politischer Ebene gemeinsam mit den führenden Automobilunternehmen zusammentut, um dieses Know-how Batterieerzeugung, Batterieproduktion und vor allem Batteriesteuerung durch die Software, dass wir das in Europa behalten. Derzeit wird ja alles aus China und Korea importiert.
Wenn es die Aufgabe von Automobilkonzernen künftig sein wird, nicht Autos herzustellen, sondern Mobilität anzubieten, für wie gut gerüstet halten Sie denn die Automobilkonzerne dafür? Werden Sie diese Aufgabe annehmen und am Ende auch bewältigen können?
Also alle sind daran. Movil zum Beispiel ist ja ein bekanntes Beispiel. Da haben sich Mercedes und BMW zusammengetan. Alle sind daran zu programmieren und irgendwelche Apps auf den Weg zu bringen. Die Frage ist nur, wie verdient man Geld damit? Wir leben ja so in einer gewissen Flatrate-Gesellschaft. Das heißt, alles, was so übers Internet kommt, kostet nichts, ist frei. Man zahlt vielleicht bestenfalls einen Basispreis dafür. Das ersetzt natürlich bei weitem noch nicht die Milliardenbeträge, die man jetzt durch den Wegfall von Motoren und Getriebe und vielleicht zukünftig durch den Wegfall von bestimmten Teilen des Umsatzes ausgleichen muss. Also hier ist jeder dran, aber so die richtige Antwort, wie man mit diesem Problem umgeht, die hat noch keiner gefunden.
Wann wird diese Antwort gefunden werden? Womit rechnen Sie?
Ja, das wird schon noch einige Jahre dauern, weil erstmal hat natürlich die Automobilindustrie gar kein Interesse, in dieses sozusagen vernetzte, intermodale Zeitalter zu gehen, weil offensichtlich ist, dass dann weniger Fahrzeuge gebraucht werden. Andererseits scheinen mir auch viele Städte noch gar nicht so weit zu sein, zu sagen, wir wollen jetzt im Prinzip die letzte Meile beispielsweise mit autonomen Fahrzeugen ausstatten. Es gibt, wie gesagt, eine Reihe von solchen Prototypen, die aber noch nicht jetzt flächendeckend im Einsatz sind. Ich würde sagen, das geht bestimmt noch 5 bis 10 Jahre, bis wir hier großflächige Anwendungen sehen.
Professor Andreas Herrmann, Professor für Betriebswirtschaft an der Universität St. Gallen und zurzeit Gastprofessor unter anderem für neue Mobilität an der London School of Economics. Vielen Dank. Totalschaden, die Automobilindustrie vor dem Crash. Das war der Tag in HR2 Kultur am Abend, bevor die internationale Automobilausstellung in Frankfurt offiziell eröffnet wird. Nachzuhören ist dieser Tag in der ARD-Audiothek und als Podcast auf hr2.de. Ich heiße Oliver Glapp und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.